Guten Abend. Vielleicht können wir noch ein bisschen Licht für euch anmachen, dass ihr auch eure Bibel lesen könnt. Wir sind in 1. Mose, in Genesis, Kapitel 5. Letztes Mal haben wir den ersten Brudermord gesehen, oder Mord. Sehr schnell geht es bergab. Der Sohn Evas, Kain, sie sagt, siehe, ich habe einen Mann gezeugt. Und sie erwartet eigentlich, dass dieser Kain derjenige ist, der der Schlange den Kopf zertreten wird. So kann man zumindest annehmen. Steht hier natürlich nicht. Aber vielleicht hatte sie diese Hoffnung, das ist jetzt mein erstes Kind, mein erster Sohn. Ich habe einen Mann hervorgebracht mit dem Herrn, aber das stellt sich als Täuschung heraus, denn dieser Mann wird, ja, genau das Gegenteil, er wird kein Retter, er ist ein Zerstörer, zerstört Abel. Und dann lesen wir in Kapitel 4, dass, wie Gott damit umgeht und dass Kain auch Nachkommen zeugt und Gott ist gnädig mit Kain, obwohl er ganz klar sagt, es war falsch, was du getan hast, und er legt auch einen Fluch auf Kain, so wie er auch auf Adam einen Fluch legte. Kain muss ins Exil, wenn ihr so wollt, er muss verschwinden, so wie Adam und Eva auch aus dem Paradies oder das Paradies verlassen mussten, muss Kain auch sein Zuhause verlassen. Auch er wird fortgeschickt, zu Recht. Aber er gründet auch eine Legacy, wenn ihr so wollt. Er gründet auch eine Familie, hat Nachkommen. Wir haben hier so eine Art Stammbaum, auch in Kapitel 4. Nicht nur so eine Art, sondern wir haben da einen Stammbaum in Kapitel 4 von Kain. Und dann sehen wir kurz vor Kapitel 5, dass Adam und Eva nochmal einen Sohn bekommen und den nennen sie Seth. Nicht Seth, so wie Z, sondern Seth. Ihr wisst, ihr könnt es ja nachlesen, wie es hier geschrieben wird. Vers 25 von Kapitel 4. Und Adam erkannte noch einmal seine Frau und sie gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Seth. Das heißt so viel wie Ersatz. Das ist der Ersatzmann. Dieser Seth, er soll Abel ersetzen. Ja, und dieser Seth wird ein Segen sein. Und auch seine Kinder werden ein Segen sein für diese Erde. Letztendlich sind sie in der Linie von Jesus, wie uns Lukas beschreibt. Sie sind seine Vorfahren. Sie sind seine Ahnen. Adam und Seth und seine Kinder und Kindeskinder. Denn Gott hat mir einen anderen Nachkommen gesetzt anstelle Abels, weil Kain ihn erschlagen hat. Und dem Seth, auch ihm wurde ein Sohn geboren und er gab ihm den Namen Enosch. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Jetzt kommt Kapitel 5 und ja, es erscheint vielleicht erstmal ein bisschen unattraktiv, Kapitel 5, aber eigentlich ist das ganz spannend. Wir schauen mal, was wir hierin finden. Und ich werde auch versuchen mit euch Kapitel 6. Ja, es ist unglaublich. Zwei Kapitel habe ich mir vorgenommen. Möge der Herr uns segnen. Dies ist das Buch der Geschlechterfolge Adams. Und am Tag, als Gott Adam schuf, machte er ihn Gott ähnlich. Also wichtig, Gott hat den Menschen, Gott hat Adam ihm ähnlich gemacht, im Ebenbild. Wir sind das Ebenbild Gottes. Aber, Vers 2, als Mann und Frau schuf er sie. Als Mann und Frau sind wir das Ebenbild Gottes. Auch Frauen sind das Ebenbild Gottes. Nicht nur der Mann, Adam, sondern der Mann und die Frau, sie sind das Ebenbild Gottes. Frauen sind auch in der Schrift nicht weniger wert als Männer. Sie widerspiegeln Gott genauso wie der Mann. Beziehungsweise und vor allem zusammen widerspiegeln die beiden Gott, ihren Schöpfer. Als Mann und Frau schuf er sie und er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch. An dem Tag, als sie geschaffen wurden. Er nennt sie beide Mensch. Es ist wichtig, immer wieder sich klarzumachen, obwohl uns immer wieder auch das Gegenteil gesagt wird. Nein, der Mensch ist kein Tier. Der Mensch ist nicht ein weiteres Säugetier. Der Mensch ist etwas anderes. Der Mensch ist das Ebenbild Gottes. Deswegen ist er auch zu höherem berufen. Ich habe wirklich nichts gegen Tiere. Ich liebe Tiere. Die Leute, die mich kennen, können das bestätigen. Immer wenn ich ein Pferd sehe, rufe ich, oh, ein Pferd. Ja, bis hin, dass ich so dahin gehe, ich will die Pferde streicheln. Oder küssen am liebsten. Marius weiß, wovon ich rede. Wirklich, ich liebe Tiere, Kühe. Ich würde sie am liebsten alle umarmen. Wirklich, also, aber es ist trotzdem so deutlich und klar. Und auch wenn wir Tiere haben, die Menschen ähnlich sind oder die uns sehr nah sind, unsere Haustiere vielleicht oder auch, ja, Menschenaffen, wenn ihr so wollt, die sehr viele Wesenszüge vielleicht von uns haben und uns sehr ähnlich sind. Trotzdem ist der Mensch, er sticht nochmal heraus, er wird hervorgehoben, denn der Mensch ist nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Und das ist wichtig, weil es spielt eine Rolle darin, wie wir miteinander umgehen, Leute. Wir müssen so miteinander umgehen oder wir müssen im Umgang miteinander uns klar machen. Ich muss Marius gut behandeln. Er ist das Ebenbild Gottes. Und genauso Marius mich mit Respekt und Achtung. Wir sind Ebenbilder Gottes. Wir sind nicht irgendwelcher Menschenmüll. Wir sind nicht irgendwelche und Menschen werden so behandelt. Menschen wurden immer wieder in der Geschichte degradiert letztendlich zu Tieren, zu Abfall sogar, Untermenschen, was auch immer es für Begriffe gab. Menschen, es wurde immer wieder versucht, bestimmte Arten von Menschen, bestimmte Teile von einem Volk oder irgendwelche Volksgruppen wurden versucht und werden heute zu entmenschlichen. Und das macht man, oder das passiert zum Beispiel im Krieg natürlich ganz schnell, ich habe gehört von Soldaten, die haben gesagt, wir haben uns einfach vorgestellt, wir kämpfen gegen Tiere. Ich habe es in einer Reportage gehört von Kurden, die gegen Daesh gekämpft haben, also gegen den IS in Syrien. Die haben gesagt, für uns sind das keine Menschen, das sind Tiere. Und deswegen können wir die auch abknallen. Also, und du hast gemerkt, dass sie sich das ein Stück weit auch einreden müssen, um das tun zu können, dürfen sie sich nicht so sehr vorstellen, dass sie gerade auf einen echten Menschen schießen, sondern auf Tiere sozusagen. Ich habe das auch in einer Reportage über die Ukraine gehört, dass die Soldaten dort an der Front, die sich dort auch gegenüberstehen, ähnliche Dinge gesagt haben. Das sind keine Menschen, das sind Tiere, gegen die wir hier kämpfen. Und so entmenschlicht der Mensch den anderen Menschen, seinen Mitmenschen, um ihn besser töten zu können, um ihn besser bekämpfen zu können. Das macht es uns leicht, uns schlecht zu behandeln, wenn der andere kein Mensch mehr ist. Und das passiert immer wieder. Und wir leben in einem Land, wo das vor einigen Jahren passiert ist. Wir haben die Juden entmenschlicht. Wir haben sie wie Tiere in Lager hineingetrieben und vernichtet, wie in der Massentierhaltung Tiere geschlachtet werden. So haben wir Juden abgeschlachtet. Und für uns waren das keine Menschen, das waren Untermenschen, für unsere Großeltern. Krass, oder? Unsere Großeltern waren daran beteiligt, mehr oder weniger, aber sie haben es mitgetragen ein Stück weit, durch ihr Nichtstun, durch ihr stummes Aushalten, stummes Wegschauen. Wir haben das alles nicht gesehen, ich wusste das alles nicht. Wollten sie es denn überhaupt wissen? Und wir müssen auch aufpassen, denn sowas kann auch heute passieren mit... Ich nenne mal ein Beispiel Muslime. Man hört heutzutage Sätze, die klingen ähnlich. Da werden Muslime entmenschlicht. Wenn ich Leute höre, die sauer sind über die Islamisierung Deutschlands, ne, wenn so jemand schon so anfängt, dann kann man sich auf ein paar Sätze einstellen und irgendwann bei manchen merkt man, für sie sind Muslime keine Menschen. Für sie sind Muslime irgendwelche Tiere, die uns an den Kragen wollen. Aber es sind keine Menschen für sie. Und so sehr ich auch gegen die Islamisierung bin, wenn es sie denn gibt, das sind trotzdem Menschen, natürlich, ganz klar. Ebenbilder Gottes, genau wie wir. Und die Ebenbilder Gottes können sich natürlich auf alle möglichen falschen Pfade begeben. Sie können schreckliche Dinge tun, das werden wir gleich lesen, aber sie sind und bleiben Ebenbilder Gottes. Deswegen wird Gott sie auch richten, im Gegensatz zu Tieren. Ich weiß nicht, ob Gott Tiere richten wird. Aber wir haben das Vorrecht, in Anführungszeichen, wir müssen uns verantworten. Wir sind Menschen. Jeder Mörder ist ein Mensch und er muss sich deswegen auch verantworten vor Gott für sein Tun irgendwann. Das gehört dazu als Mensch. Das macht den schlimmsten Mörder doch zum Menschen. Oder der schlimmste Mörder ist doch auch ein Mensch. Das sagt eigentlich nur, wie schrecklich wir Menschen sein können. Es ist leicht zu sagen, es ist ein Tier, weil dann war es ja kein Mensch, oder? Der sowas Schreckliches getan hat. Nein, das sind Menschen. Das sind Menschen, die andere vergewaltigen. Das sind Menschen, die andere brutal ermorden, zerstückeln, was weiß ich. Was Menschen alles so machen, miteinander foltern und so weiter. Das sind Menschen, keine Tiere. Vielleicht wollen wir uns das gar nicht so klar machen, weil wir dann so enttäuscht sind von unserer Spezies. Oder unsere humanistischen Träume vielleicht einen Knacks kriegen. Dass die Menschheit irgendwann über sich hinauswachsen wird, so eine Art Übermensch entstehen wird. Ja, wir sind ja noch in der Evolution. Naja. Gut. Lesen wir aber mal weiter hier, sonst wird das nichts mit den zwei Kapiteln. Wir sind als Ebenbild Gottes geschaffen. Du und dein Nächster. Du und dein Nachbar. Und Adam lebte 130 Jahre und zeugte einen Sohn ihm ähnlich nach seinem Bild und gab ihm den Namen Seth. Und die Tage Adams, nachdem er Seth gezeugt hatte, betrugen 800 Jahre und er zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Adams, die er lebte, betrugen 930 Jahre, dann starb er. Diese Zahl hier ist unverschämt für uns. Sie hört sich an wie eine Fantasy-Story. Es ist schon anstößig, heutzutage zu sagen, ernsthaft zu behaupten, ein Mensch hätte 930 Jahre gelebt. Dann wird man ganz schnell natürlich verortet in dem Bereich der absoluten Spinner und Idioten. Leute, die nicht an Naturwissenschaft glauben und alles ignorieren, was wir wissen. Aber ich möchte als Unwissender, ich bin weder Arzt noch Wissenschaftler noch irgendwas, aber wir wissen, dass man Lebensspannen oder dass Lebensspannen sehr unterschiedlich sein können, dass Menschen teilweise auch sehr lang leben. Wir wissen von Tieren, die sehr lange leben, also auch unverschämt lange, manche Tiere. Also wir wissen, dass Lebewesen lange leben können. Wir wissen auch, dass Menschen wahrscheinlich deutlich länger leben könnten, auch heute noch, wenn bestimmte Dinge in unserem Körper anders ablaufen würden. Und das ist ein ganz spannendes Thema. Daran wird wahnsinnig viel natürlich geforscht, weil natürlich der Traum vom ewigen Leben, der wird immer noch geträumt. Und vielleicht mehr denn je, weil es gibt ja keinen Gott für die meisten. Also müssen wir uns selbst retten. Und wir müssen selbst dafür sorgen, dass wir ewig leben. Millionäre stecken riesige Summen, Unsummen in die Forschung. Wie kann ich ewig leben? Es gibt viele Christen, die zerbrechen sich jetzt hier den Kopf. Es könnte an bestimmten Faktoren liegen. Warum haben die Menschen damals so lange gelebt? War es die Umwelt, die das sozusagen den Zerfall der Lebewesen verlangsamte, weil die Umwelt noch so in Ordnung war? War es irgendwie dass die menschlichen Gene noch so frisch und undefamiert waren, also so mit weniger Fehlern als heute? Ich kann es euch ehrlich gesagt nicht sagen, aber ich glaube, dass es absolut möglich ist und möglich war. Und Seth lebte 105 Jahre und zeugte Enosch. Und Seth lebte, nachdem er Enosch gezeugt hatte, 807 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Seths betrugen 912 Jahre, dann starb er. Das wird jetzt immer so wiederkommen. Wir lesen hier von Männern, die Söhne zeugten und dann starben. Ja, die Menschen starben. Manche bezeichnen dieses Kapitel irgendwie als die Totenglocke oder so. Es ist eigentlich das erste Mal, wo so richtig wir immer wieder lesen, die Menschen starben, sie starben, sie starben, sie starben. Also der Fluch oder das Schicksal des Menschen ist, ja, es ist besiegelt, er ist sterblich. Er ist nicht mehr im Paradies, er ist jetzt sterblich. Aber er zeugt Kinder, das ist schön. Also er lebt auch irgendwo weiter. Er gibt das Leben weiter. Aber er muss leider auch sterben. Und so diese zwei Pole, die hier auch immer wieder auftauchen. Und Enosch lebte, nachdem er Kenan gezeugt hatte, 815 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage von Enosch betrugen 905 Jahre, dann starb er. Und Kenan lebte 70 Jahre und zeugte Mahalalel. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und alle diese Namen nachgeschlagen und ihre Bedeutung. Und ich weiß, dass es Prediger gibt und ich will sie jetzt nicht kritisieren, aber die aus diesen Namen hier so eine Art Evangelium bauen. Dazu muss man sagen, wenn man ehrlich ist, es ist zwar schön, es ist auch sehr ermutigend, aber es ist auch schon wieder sehr gewagt. Denn von vielen Namen hier wissen wir tatsächlich leider gar nicht die Bedeutung. Das ist mehr Mutmaßen. Und wenn wir mutmaßen, sind die Bedeutungen dann sogar doch nochmal ganz schön anders als das, was ich so gelesen habe von manchen Predigern, wie sie das hier so auslegen. Also, es ist eine schöne Sache, aber Vorsicht damit. Es ist, ihr könnt ja selber mal nachgucken. Wir können auch meine Notizen einsehen, also wenn ihr mir das nicht glaubt. Diese Namen haben natürlich eine Bedeutung, aber wir kennen nicht von jedem Namen die Bedeutung. Von manchen überhaupt gar nicht. Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Leider. Kenan lebte, nachdem er Mahalalel gezeugt hatte, 840 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Kenans betrugen 910 Jahre, dann starb er. Und Mahalalel lebte 65 Jahre und zeugte Jered. Und Mahalalel lebte, nachdem er Jered gezeugt hatte, 830 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Mahalalels betrugen 895 Jahre, dann starb er. Und Jered lebte 162 Jahre und zeugte Henoch. Und Jered lebte, nachdem er Henoch gezeugt hatte, 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Jereds betrugen 962 Jahre, dann starb er. Und Henoch lebte 65 Jahre und zeugte Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methuselah gezeugt hatte, 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Henochs betrugen 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott. Und er war nicht mehr da, denn Gott nahm ihn hinweg. Bleiben wir kurz bei Henoch stehen. Ein wundervoller Charakter hier, ein wundervoller Mensch hier in dieser Ahnenliste, ein ganz besonderer Mensch, das sticht natürlich sofort ins Auge. Alle anderen zeugen halt nur Kinder und sterben dann. Aber dieser Henoch, bei ihm ist etwas anders. Ja, er wandelte mit Gott und das wird uns auch nochmal bei Noah begegnen. Noah wandelte auch mit Gott, Henoch wandelte mit Gott. Von den anderen Menschen lesen wir nicht, dass sie mit Gott wandelten. Vielleicht glaubten sie an Gott, vielleicht verehrten sie Gott. Aber Henoch wandelte mit Gott. Scheint also eine besondere Qualität zu sein, dieser Freundschaft zwischen Henoch und Gott. Lesen wir mal zwei Stellen über Henoch im Neuen Testament. Hebräer 11 könnt ihr mal aufschlagen. Hebräer 11, Vers 5 kennt ihr wahrscheinlich. Es ist diese Aufzählung von den Menschen, die Gott geglaubt haben und vertraut haben. Hebräer 11, und dazu zählt auch Henoch, in Vers 5. Und ich lese mal aus der Neuen Genfer, es tut mir leid, eigentlich haben wir besprochen als Älteste, wir nehmen die Elberfelder hier, aber immer wenn es zu den Briefen kommt, muss ich sagen, liegt mir die Neue Genfer ein bisschen näher, weil sie so ein bisschen mehr einem hilft, sage ich mal, vielleicht. Ich hoffe, ihr vergebt mir das, aber ich finde das hier einfach zu schön in der Neuen Genfer. Wie kam es, dass Gott Henoch zu sich nahm, ohne dass dieser sterben musste? Niemand, so heißt es ja in der Schrift, konnte ihn mehr finden, weil Gott ihn zu sich genommen hatte. Der Grund dafür war Henochs Glaube. Denn bevor die Schrift von diesem Geschehen berichtet, stellt sie Henoch das Zeugnis aus, dass sein Leben Gott gefallen hatte. Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Also, eine besondere Sache bei Henoch war auch, oder war sein Glaube, sein fester Glaube an Gott. Sein festes, und ich setze für Glaube immer gerne das Wort Vertrauen ein. Sein festes Vertrauen auf Gott. Dieser Mann hatte sein Leben auf Gott gebaut. Dieser Mann hatte sein Leben auf Gott ausgerichtet. Und er vertraute ihm blind. Er wandelte mit Gott. Und Hebräer sagt, Gott gefiel dieser Henoch. Gott sagte, der gefällt mir. Das ist ein Mann nach meinem Herzen, so wie vielleicht zu David. Ich weiß nicht, ob ihr so Leute kennt, wo ihr sagt, der gefällt mir. So, mir geht das öfter so im Kindergarten, wenn ich habe ja viele, viele, viele Kinder betreut schon in meinem Leben. Aber da gab es immer wieder Kinder, wo ich sage, der gefällt mir. Das ist so richtig nach meinem Geschmack einer. So, wisst ihr, so, ihr kennt vielleicht auch so Menschen, die trefft ihr und ihr sagt, boah, das ist ein Typ, irgendwie, der liegt mir. Diese Person liegt mir, ja. Und mit der kommst du automatisch gut klar. Und sie hat Qualitäten und Eigenschaften, die du liebst, die du hochschätzt. Und Gott gefiel Henoch. Henoch war ein Mann nach seinem Herzen, weil er Gott ganz vertraute. Und ohne, dass wir Gott vertrauen, können wir Gott nicht gefallen. Und interessanterweise, 300 Jahre wandelte Henoch mit Gott. Ich habe schon Angst, dass ich hier meine 80 mit Gott abreißen kann. Meine 60 mit Gott. Ich denke mal darüber nach, boah, schaffe ich das, bis ich ins Gras beiße, mit Gott zu wandeln? Kriege ich das hin? Ich habe manchmal richtig Angst. Ich denke, was ist, wenn ich 50 bin und dann kommen irgendwelche heftigen Zweifel und dann werde ich komplett weggedrückt und irgendwie, keine Ahnung, irgendwie wandere ich ab oder es kommt irgendeine Versuchung und ich habe so viele auch ältere oder ich habe auch so viele Menschen gesehen, die ab irgendeinem Punkt irgendwie gar kein Feuer mehr hatten für Gott oder für Jesus. Die irgendwie, ich war mal in irgendeiner Gemeinde, ja, ich fand das auch mal alles gut, ich habe mal voll viel mitgemacht, aber jetzt irgendwie ist der Ofen aus. Ich habe auch Freunde, deren Väter sind so. Und da mache ich mir manchmal schon Sorgen über mich. Denke so, boah, ich bin froh, wenn ich das 60 Jahre durchhalte, mit Gott zu wandeln. Und es hört sich jetzt an, als ob das eine Strafe ist. Nein, es ist ja ein Geschenk. Aber ihr wisst ja, wie wir sind, oder Leute? Wir kennen uns doch. Ich kenne mich doch. Ich weiß, da kann irgendwas könnte mich komplett wegputzen. Und ich bin so angewiesen auf Gott. Da bin ich mir so klar, wenn ich mit 80 Jahren noch Gott preisen kann, wenn ich noch mit 80 auf meinem Sterbebett sagen kann, preis den Herrn, ich gehe jetzt zu meinem Vater in den Himmel, dann liegt das nur an Gott und nicht an mir. Ich denke manchmal, es ist wie so ein, als ob ich auf einem Karussell bin, was sich schnell dreht und ich klammer mich fest. 5 Minuten schaffe ich vielleicht, 10 Minuten, meine Hände werden langsam tun weh, 30 Minuten, irgendwie diese Fliehkraft, es zieht an dir, die ganze Welt will dich wegziehen von Gott. Und du sagst, nein, ich klammer mich fest. Aber deine Kraft, du weißt es genau, wird nicht reichen. Die Welt ist stärker als du, aber Gott ist stärker als die Welt. Und das ist, Leute, das ist unsere einzige Hoffnung. Dieser Mann hat 300 Jahre mit Gott gewandelt. Aber auch das war Gnade. Das war reine Gnade. Und ich möchte diese Gnade auch erleben. Und ich wünsche sie euch auch. Mit Gott zu wandeln, das bedeutet, und da habe ich einen schlauen Text gelesen und ich fand das einfach gut. Hier hat jemand 3 Punkte zusammengetragen. Henoch wandelte mit Gott und mit Gott zu wandeln bedeutet, dasselbe Ziel zu haben wie Gott. Also laufen wir in dieselbe Richtung mit ihm. Zweitens, gehen wir auf dem Weg, den Gott zu dem Ziel nimmt. Man kann ja auf unterschiedlichen Wegen, alle Wege führen nach Rom, aber Gott hat einen Weg nach Rom. Und diesen Weg gehen wir mit. Man kann ja Dinge auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen erreichen, aber wir wollen sie auf Gottes Weg erreichen. Wir wollen auf Gottes Weg mit Gott gehen, auf dasselbe Ziel zu wie Gott. Und drittens, wenn wir mit Gott gehen wollen, dann müssen wir auch im selben Tempo wie er gehen. Ihm nicht vorauslaufen und nicht zu weit zurückbleiben, sondern in Gottes Tempo gehen. Und Henoch tat sicherlich diese Dinge. Und dann lesen wir auch noch was Interessantes im Judasbrief über Henoch. Da lesen wir, dass Henoch auch ein Prophet war. Also er wandelte mit Gott, er vertraute Gott und er war ein Prophet. In Judas, Vers 14, der Judasbrief, Vers 14, ich lese wieder aus der Neuen Genfer, da steht, die prophetischen Worte, die Henoch, Nachkomme Adams, in der siebten Generation gesprochen hat, gelten auch diesen Leuten. Judas schreibt über Leute, die nicht in Gottes Sinne leben. Und Henochs Worte galten auch diesen Leuten. Seht, sagte er, jetzt kommt wörtliche Rede von Henoch. Seht, sagte er, der Herr ist mit seinen heiligen Engeln gekommen, einer unzählbar großen Schar, um über alle Menschen Gericht zu halten. Er ist gekommen, um alle, die ein gottloses und sündiges Leben geführt haben, für all ihr gottloses Tun zu bestrafen und für alle vermessenen Worte, mit denen sie sich in ihrer Gottlosigkeit gegen ihn gewandt haben. Henoch war auch ein Prophet, im Sinne davon, dass er die Wahrheit aussprach. Dass er wusste, wer Gott, wenn man mit Gott wandelt, weiß man auch, wer Gott ist. Und Gott weiht seine Freunde auch ein in seine Pläne. Henoch wusste von seinem Freund Gott, was Gott vorhatte. Dass Gott sich das nicht ewig anschauen würde, wie die Menschen die Erde immer weiter in den Dreck ziehen. Wie sie sich gegenseitig immer weiter quälen würden und unterdrücken würden. Henoch wusste das und er predigte es. Er war so mutig. Er war 1 Million Mal mutiger als ich. Er kannte die Wahrheit, aber er verschwieg sie nicht. Er war so verrückt, rauszugehen und das zu predigen. Was er glaubte, was er wusste. Er wollte die Menschen warnen. Und jetzt schauen wir uns doch mal an, zu wem er da predigte. Man stellt sich das ja vielleicht vor wie heute. Du gehst auf den Kröpke und predigst, Leute, wenn ihr nicht aufhört, und schon das würde uns ja, sag ich mal, überfordern, ja, die meisten von uns, sich da rauszustellen und richtig einen rauszuhalten. Leute, wenn ihr so weitermacht, glaubt mir, das wird nichts. Ihr lauft ins Verderben. Gott wird euch irgendwann dafür richten. Kehrt um. Also das wäre schon heftig für uns. Ich, keine Ahnung. Ich will nicht sagen, dass ich mich das nie trauen würde, aber der Heilige Geist müsste mir schon ganz schön beistehen, sage ich mal. Er müsste wirklich mir sehr beistehen. Er müsste meine Stimmbänder regelrecht in Zaum halten, damit ich nicht, Leute, das ist eine richtige Botschaft für euch. Ich bin so ein Schisser, echt schlimm. Schlimm. Aber ich habe Situationen erlebt, wo Gott genau das gemacht hat, bei mir. Wo ich auf einmal Mut hatte, der nicht von mir war. Wo ich einfach rausgehauen habe, und es hat komplett gewirkt. Und da habe ich gemerkt, boah, der Heilige Geist kann das tun. Also wir lachen jetzt, aber Gott kann das tun. Vielleicht stehst du nächste Woche in Minden in der Fußgängerzone und predigst. Amen, Marius? Amen. Okay, schauen wir uns aber mal an, wer waren seine Zuhörer? Ja? Waren es die netten und lieben Menschen aus Hannover 2018? So wie Ari zum Beispiel, vor seiner Bekehrung. Nein, es war, ich will jetzt nicht sagen, die Hölle los auf Erden, aber es war schon krass. Henochs Zuhörer waren interessante Menschen. Wir lesen mal hier weiter. Achso, wir lesen sowieso erstmal Kapitel 5 weiter und zu Ende. Also Henoch wandelte mit Gott und er war sogar auch ein Prediger und ein Prophet. Und Methuselah, Vers 26 von Kapitel 5, lebte, nachdem er Lamech gezeugt hatte, 782 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Methuselahs betragen 969 Jahre, dann starb er. Und Lamech lebte 182 Jahre und zeugte einen Sohn und gab ihm den Namen Noah. Nur einen Sohn, auch interessant. Alle anderen zeugten Söhne und Töchter, er nur einen Sohn. Noah. Noah bedeutet Ruhe, indem er sagte, dieser wird uns trösten über unsere Arbeit und über der Mühsal unserer Hände von dem Erdboden, den der Herr verflucht hatte. Also auch der Papa von Noah erkannte Gott und er wusste auch, was Gott damals gesagt hatte zu Adam und Eva und er sagte das sicherlich auch seinem Sohn weiter. Und Lamech lebte, nachdem er Noah gezeugt hatte, 595 Jahre und zeugte Söhne und Töchter und alle Tage Lamechs betrugen 777 Jahre, dann starb er und Noah war 500 Jahre alt und Noah zeugte Sem, Ham und Japhet. Aller guten Dinge sind drei. Und es geschah, als die Menschen begannen sich zu vermehren und die Fläche des Erdbodens auf der Fläche des Erdbodens und ihnen Töchter geboren wurden. Da sahen die Söhne Gottes, die Töchter der Menschen, dass sie gut waren und sie nahmen sich von ihnen allen zu Frauen, welche sie wollten. Oha, worum geht es hier? Es gibt eigentlich zwei, mehr oder weniger, finde ich, überzeugende Theorien oder interessante Theorien. Ihr kennt sie wahrscheinlich auch beide. Erstmal ist hier die Rede von Gottes Söhnen, die die Töchter der Erde sehen. Und dass sie gut waren. Okay, die waren wahrscheinlich hübsch oder so, fanden die. Um wen geht es hier? Wer sind diese Gottessöhne? Wie gesagt, es gibt zwei Theorien. Es sind entweder Söhne Gottes im, sage ich mal, Sinne von Engeln. Das begegnet uns eigentlich immer wieder in der Bibel, dieser Begriff auch Gottessöhne. Ja, zum Beispiel in Hiob lesen wir das. Da kommt der göttliche Hofstaat zusammen. Darunter sind auch die Söhne Gottes. Das sind die Engel, die Satan gefolgt sind. Und das ist eigentlich ein sehr gängiges Wort für Engel in der Bibel. Die zweite Theorie besagt, dass es hier bei den Söhnen Gottes um die Nachfahren von Seth sich handelt, also die göttliche Linie sozusagen, Seths Linie, die wir gerade gelesen haben, dass sie sozusagen Gottes Söhne sind und die Frauen der Menschen, die Töchter der Menschen, dass sie die Töchter aus Kains Linie sind. Ja. Das hat beides so seine Vor- und Nachteile, sage ich mal, beide Theorien oder beide Deutungen. Wobei ich finde, das mit den Engeln ist tatsächlich, was die Bibel angeht, auf jeden Fall eindeutiger oder besser zu belegen. Ja, das wird besser untermauert. Wir haben auch Hinweise in Judas 6 zum Beispiel, wenn ihr mal irgendwann lesen wollt. In Judas 6 steht, dass die Engel den ihnen zugewiesenen Bereich verlassen haben und dafür auch von Gott dann bestraft wurden. Das bezieht sich ziemlich wahrscheinlich hier auf dieses Kapitel. Damit sind wahrscheinlich diese Gottessöhne gemeint. Wir wissen auch, dass Engel immer wieder in menschlicher Gestalt erschienen sind. Ne? Zum Beispiel Abraham, die ganze Geschichte mit Abraham, die Geschichte mit Sodom und Gomorra und Lot. Und. Eigentlich immer wieder sind Engel in Menschengestalt gekommen. Natürlich, der Einwand ist natürlich immer wieder und er ist auch ja nicht unberechtigt. Matthäus 22, Vers 30, ne, da redet Jesus zu den Pharisäern. Sie sagen, ja, kann man im Himmel heiraten? Nein, im Himmel werden wir wie die Engel sein und nicht heiraten. Also wir werden nicht Engel sein, aber wie die Engel sein und nicht heiraten. Da sagt man jetzt, okay, die Engel heiraten also im Himmel nicht. Also sie werden ja auch Geister genannt. Also mehr oder weniger geschlechtslos, wenn ihr wollt. Sie heiraten nicht, das heißt eigentlich, ja, sie sind Geistwesen, sie haben in dem Sinne keinen Sex oder so. Wie geht das dann, dass sie hier mit den Frauen zusammenkommen und mit denen schlafen und Söhne zeugen? Wie gesagt, ich würde sagen, diese menschliche Gestalt ist eine Möglichkeit. Es gibt auch die Theorie, dass man sagt, diese Engel haben Menschen sozusagen besessen. Ja, also das waren besessene Menschen von bösen Engeln, besessene Menschen, hat auch irgendwie was, ich würde sagen, die Sache mit Seth und mit Kains Linie ist einfach nicht so schlüssig, passt einfach nicht so gut. Aber eigentlich ist auch völlig egal, was das hier war. Es war auf jeden Fall nicht in Gottes Sinne. Das lesen wir jetzt. Da sprach der Herr, Vers 3 von Kapitel 6, mein Geist soll nicht ewig im Menschen bleiben, da er ja auch Fleisch ist. Seine Tage sollen 120 Jahre betragen. Hier könnte man jetzt, oder hier wird auch dann teilweise gesagt, okay, Gott legt dem Menschen generell eine Frist von 120 Jahren, höchstens Lebenszeit. Aber es sagen auch Prediger, hier sagt Gott, noch 120 Jahre, dann kommt die Flut. Ja, also ihr habt noch 120 Jahre, Leute, ne? Und dann ist Ende, dann ist Schicht im Schacht. Vers 5, und der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen auf der Erde, Vers 4, in jeden Tagen waren die Riesen auf der Erde, die berühmten Nephilim oder so, wie die heißen. Da gibt es ungefähr 100 YouTube-Videos zu. Bitte nicht gucken. Nein, Spaß, könnt ihr gucken, ist ganz witzig. Aber genau, da gibt es dann so, ja, gibt es Knochenfunde von Riesen und so. Und ja, warum nicht? Kann ja sein, weiß ich aber nicht. Kann auch alles gefälscht sein. Weiß mal, bei YouTube, ey, Leute, man weiß einfach nie, ne? Lasst euch bitte nicht veräppeln, okay? Jeder kann Bildmontage, jeder kann heute Photoshop, jeder kann heute Videos bearbeiten. Also echt, nehmt bitte am besten nichts für bare Münze, was ihr auf YouTube seht. Vor allem nicht diese selbstgemachten Dokus. Das heißt ja nicht, dass sie alle falsch sind, aber seid bitte sehr vorsichtig, okay? Sehr, sehr vorsichtig. In jeden Tagen waren die Riesen auf der Erde. Und auch danach, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren. Das sind die Helden, die in der Vorzeit waren, die berühmten Männer. Also diese Söhne Gottes zeugten mit den Töchtern der Menschen Kinder. Das waren Riesen. Also würden jetzt unbedingt Riesen entstehen, wenn die Söhne von Seth mit den Töchtern von Kain Kinder gezeugt hätten. Warum? Also nein, eher nicht wahrscheinlich. Da würden ganz normale Menschen wahrscheinlich bei rauskommen. Aber hier sieht man ja ganz klar, hier passiert etwas sehr Ungewöhnliches. Es entstehen sehr große Menschen. Riese muss ja jetzt nicht heißen 20 Meter. Riese kann ja auch heißen 2,50 Meter oder 3 Meter. Reicht ja schon, ist schon Riese, schon groß. Wir müssen ja jetzt nicht irgendwie so an Grimms Märchen denken und so, sondern sehr große Menschen gibt es auch. Und ja, das sind die Helden. Ich würde super gern mal so eine Story von diesen Helden lesen. Also irgendwie glaube ich, es gibt ein Buch, gab mal ein Buch wahrscheinlich darüber. Sonst würde das hier nicht so explizit erwähnt werden. Also es gab mal diese Geschichten, die wurden wahrscheinlich mal erzählt von diesen Riesen, was sie so alles gemacht haben. Berühmte Männer steht hier. Also über berühmte Männer musste man ja irgendwas wissen, ne? Die waren ja berühmt für irgendwas. Aber für was? Bitte informiert mich, wenn ihr da Informationen habt, ob es da irgendwas gibt. Das würde ich zu gerne lesen. Aber Gott gefällt das Ganze überhaupt nicht, denn es ist überhaupt nicht in seinem Sinne. Wie gesagt, wie schon gelesen in dem Brief oder wie ich schon gesagt habe in Judas 6, das war nicht der Job dieser Engel, dieser gefallenen Engel, das war nicht ihr Bereich. Sie sollten das nicht tun. Und der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen auf der Erde groß war und alles Sinn und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Also es steht überhaupt nicht gut um den Menschen. Der Mensch war böse, durch und durch, verdorben, wenn ihr so wollt. Diese Worte sind sehr stark, finde ich. Sie sind sehr intensiv. Also sowas liest man eigentlich sehr selten in der Bibel, dass es so massiv ist. Also klar, hin und wieder, vielleicht in Römer oder so, da kommt es auch nochmal so heftig so, ne? Aber es ist schon krass hier. Es muss schon eine besondere, böse Atmosphäre auf der Erde geherrscht haben unter den Menschen. Eine große Verdorbenheit in dieser frühen Kultur, in dieser frühen Menschenkultur. Voll heftig, oder? Alles Sinn der Gedanken. Alles. Alles. Die konnten nur über schlechte Sachen, nur über böse Dinge nachdenken. Den ganzen Tag. Alles, was ihnen einfiel, war etwas Schlechtes. Dinge, die nicht in Gottes Sinne waren. Wege zu gehen, die nicht Gottes Wege waren. Henoch, er ging Gottes Wege. Noah, er ging Gottes Wege. Diese Menschen, ich sage nicht, dass sie Schlechtes wollten. Ich meine, alle Menschen wollen dasselbe, oder? Reich werden? Ja, danke, Ari. was weiß ich, ein Haus, eine tolle Frau, einen tollen Mann, was auch immer. Alle diese guten Dinge. Kriminelle wollen auch nur gute Dinge, also viel Geld. Ist erstmal neutral. Ja? Der eine arbeitet, hat das Glück, einen guten Job zu haben und arbeitet sehr viel für 50.000 Euro. Der andere besorgt sich 50.000 Euro auf irgendeinem anderen kriminellen Weg. Versteht ihr, was ich meine? Es sind nicht die 50.000 Euro. Wir wollen teilweise alle dasselbe, aber die Wege, auf denen wir Dinge erreichen wollen, sind unterschiedlich. Die Wege sind teilweise böse, auf denen wir gehen, um zum Ziel zu kommen. Und diese Menschen hier gingen falsche Wege, definitiv. Das lesen wir jetzt auch noch weiter in Vers 7. In Vers 6, und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte, und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen, vom Menschen bis zum Vieh, bis zum kriechenden Tieren und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich ihn gemacht habe. Das ist stark hier, das sind starke Worte. Es tat Gott so weh, das zu sehen, dass hier geschrieben wird, es reute bis hin, dass er es im Grunde bereute. Das ist ja das Stärkste, was geht, oder? Also mehr geht nicht, als dass man bereut, so etwas wie den Menschen geschaffen zu haben. Mehr kann man eine Sache nicht, soll ich sagen, negativer bewerten. So, ich hätte es nie machen sollen. So weit, wenn man erstmal so weit geht, das ist schon Endpunkt. Natürlich wissen wir, dass Gott in einem bestimmten Sinne nichts bereut. Weil alles, was er tut, ist erstmal gut. Er weiß ja, was er tut. Er wusste natürlich auch, was passieren würde. Und trotzdem, denke ich, steht hier dieses Wort, damit wir verstehen, wie es sich sein Herz angefühlt hat. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ein Wort für uns. Wir kennen das, wenn man etwas von Herzen bereut. Wir kennen das alle. Man sagt, ich hätte das nie gemacht. Und so ging es Gott. So war sein Herz zerbrochen. Die Menschen waren dermaßen auf dem falschen Weg. Dermaßen. Dass Gott sagt, es muss jetzt ein Ende. Ich muss eine Schlusslinie. Es geht so nicht weiter. So kann es nicht weitergehen. Ich kann das Böse nicht für immer weiter. Gott kann das Böse nicht ewig anschauen. Gott hasst das Böse. Gott ist so dermaßen gut, dass schon ein bisschen Böses ihn angreift, ihn schmerzt. Aber wenn so etwas, wenn die Menschen, seine Kinder, sein Lieblingsprojekt, sein Augapfel, sein Herzens, die Krone seiner Schöpfung, das Beste, was er je gemacht hat, wenn das sich so pervertiert und zu so einer Fratze wird, zu so einem Monster wird eigentlich, dieses gute Wesen, was er geschaffen hat, dann kann er das nicht ewig so weitergehen lassen und sich anschauen. Aber jetzt lesen wir von einem Mann, der heißt Noah. Noah aber fand Gunst in den Augen des Herrn. Es waren nicht alle so. Ein Mann von Millionen anderen Menschen wahrscheinlich, die mittlerweile gelebt haben. Ein Mann! Er fand Gunst oder auch Gnade, übersetzen andere Übersetzungen, in den Augen des Herrn. Dies ist die Geschlechterfolge Noahs. Noah war ein gerechter Mann. Untadelig war er unter seinen Zeitgenossen. Noah lebte mit Gott oder auch wandelte mit Gott. Wahnsinn, was hier über diesen Mann gesagt wird. Die anderen waren so böse, aber dieser Mann. Wahnsinn, oder? Er fand Gnade in Gottes Augen. Er war ein gerechter Mann. Er war untadelig. Ich hätte ihn gerne kennengelernt. Solche Menschen trifft man selten. Ein guter Mann. Und Noah zeugte drei Söhne, Sem, Ham und Japhet. Und die Erde war aber verdorben vor Gott. Und die Erde war erfüllt mit Gewalttat. Und Gott sah die Erde und siehe, sie war verdorben. Wie so ein Apfel. Der verdorben, der ist nicht mehr zu retten. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt ein Point of No Return, wenn Obst vergammelt. Du kannst das nicht mehr retten. Du kannst die Uhr nicht mehr zurückdrehen. Das Ding muss in den Kompost. Dieser Apfel ist hinüber. Er ist nicht mal mehr für Apfelmus gut. Und Gott sagt, die Erde ist verdorben, wie so eine verdorbene Frucht. Da kann man nichts mehr machen. Und doch, Gott ist erstens so gnädig und Gott ist erstens so mächtig und er kann immer noch was machen. Eigentlich sieht es alles aus wie, eigentlich müsste das hier schon das Ende der Geschichte sein. Eigentlich müsste unsere Bibel nur so viele Seiten haben. Und eigentlich könnten wir gar nicht hier sein, um sie zu lesen, weil uns würde es eigentlich gar nicht geben. Weil eigentlich waren unsere Vorfahren dermaßen böse, dass eigentlich hier hätte Schluss sein müssen mit uns, mit dem Menschengeschlecht, mit unserer Rasse, Mensch. Aber Gott ist gut und Gott sieht immer noch eine Chance. Gott hat immer noch einen Weg und das ist auch so in deinem Leben. Eigentlich bist du eine Sau. Eigentlich gibt es keine Hoffnung für dich. Eigentlich ist alles verloren mit dir. Du bist nicht zu gebrauchen. Überhaupt gar nicht. Aber Gott kennt einen Weg. Wenn es nur ein Weg ist, wenn es nur ein Mann ist, wenn es nur eine Zelle in dir ist, wenn es nur ein kleiner... Gott kann es tun. Gott kann einen Weg für dich bahnen, obwohl du verdorben bist wie ein Stück Obst. Wo jeder andere sagen würde, weg damit. Für dieses Obst gibt es keine Zukunft in meiner Küche. Raus! Aber Gott sieht noch einen Mann, eine Chance, ein Retter, ein Gerechter. Alle anderen sind verdorben. Und Gott sah die Erde und siehe, Vers 12, es wird ja ständig... Öfter kann man das gar nicht in einen Text schreiben, dieses Wort. Verdorben, verdorben, verdorben. Sie war verdorben, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben auf Erden. Da sprach Gott zu Noah, das Ende allen Fleisches ist vor mich gekommen. Denn die Erde ist durch sie erfüllt von Gewalttat. Dieses Wort Gewalttat, das heißt Hamas, und das bedeutet so viel wie Unrecht, Verbrechen. Verbrechen, wo Blut fließt. Wo Menschen unterdrückt werden, wo Unrecht gewaltsam durchgesetzt wird. Die Erde war erfüllt davon und siehe, ich will sie verderben und siehe, ich will sie verderben, die Menschen mit der Erde. Mache dir eine Arche aus Gophernholz, mit Zellen sollst du die Arche machen, sie von innen, von außen mit Pech verfichen. Ich werde jetzt nicht auf diese Arche eingehen, ich bin auch kein Architekt. Und du sollst sie machen, 300 Ellen. Sei die Länge der Arche, 50 Ellen ihre Breite und 30 Ellen ihre Höhe. Ein Dach sollst du der Arche machen, und zwar nach der Elle sollst du sie von unten nach oben fertigstellen. Und die Türen der Arche sollst du in ihrer Seite anbringen. Mit einem unteren, einem zweiten und dritten Stockwerk sollst du sie machen. Das war ein sehr großer Kasten. Okay, Leute, es war wahrscheinlich kein Schiff im Sinne, wie wir Schiffe kennen, dass da vorne so die Spitze ist. Ich bin kein Seemann, ich weiß die Fachbegriffe nicht. Und das hatte auch kein Segel, das hatte auch kein Ruder zum Lenken wahrscheinlich. Das war einfach nur eine Kiste. Das war nur eine Kiste, wo es trocken drin ist und die schwimmt. Mehr nicht. Mehr musste das Ding auch nicht können. Da musste man auch nicht Segel setzen und tschu-tschu-tschu nach Takatuka-Land mitfahren. Das Ding musste nur oben schwimmen. Ja? Als ob du irgendeinen Klotz Styropor ins Wasser in die Badewanne wirfst, der schwimmt oben, das war's. Mehr sollte die Arche auch nicht können. Die sollte groß sein, viel Platz und schwimmen. Fertig ist der Lack. Noah war auch kein Schiffsbauer. Er hatte auch keine Werft oder so. Er hat einfach einen riesigen Kasten gebaut. Was ich irgendwie cool finde. Es hat ja funktioniert. Also, das macht es nicht weniger krass, was er geleistet hat. Er hatte heftig Wahnsinn. So einen Kasten zu bauen, ist der Hammer. Ich kriege ja nicht mal hin, so ein Blumenbeet in meinem Garten, so ein Hochbeet zu bauen. Er baut einfach so ein massives Gerät. Denn... Also, zweites und drittes Stockwerk, Vers 17, denn siehe, ich bringe die Wasserflut über die Erde und alles Fleisch unter dem Himmel, in dem Lebensodem ist, zu vernichten. Alles, was auf der Erde ist, soll umkommen. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten und du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. Krass, oder? Noah war gerecht, aber seine ganze Familie kommt mit in die Arche, seine ganze Familie wird gerettet. Eigentlich ist nur Noah gerecht, oder? Lesen wir hier irgendwas, dass seine Frau mit Gott wandelte? Wandelten seine Kinder mit Gott? Wissen wir nicht. Aber er wandelte mit Gott. Er segnet seine Familie so sehr. Sie kommt mit ihm auf die Arche. Sie ist mit ihm und durch ihn gerettet. Ziemlich krass. Und von die Frauen seiner Söhne auch noch. Und von allem Lebendigen, von allem Fleisch, sollst du je zwei von allen in die Arche bringen, um sie mit dir am Leben zu erhalten. Ein männliches, ein weibliches sollen sie sein. Von den Vögeln nach ihrer Art und von dem Vieh nach seiner Art, von allen kriechenden Tieren des Erdbodens nach ihrer Art. Je zwei von allen sollen dir hineingehen und am Leben bleiben. Und du nimm dir von aller Speise, die man isst, und sammle sie bei dir, dass sie dir und ihnen zur Nahrung diene. Und Noah tat es nach allem, was Gott ihm geboten hatte. So tat er. Amen. So ein Mann war er. Er handelte immer nach Gottes Willen, denn er wandelte mit Gott. Er vertraute Gott. Er war wie Henoch. Er vertraute Gott vollkommen. Wenn Gott gesagt hat, bau so eine Riesenkiste, baute der Mann so eine Riesenkiste. Wenn Gott gesagt hat, ich vernichte alles, dann glaubte Noah daran. Selbst wenn es vielleicht noch nie, obwohl ich das nicht glaube, selbst wenn es aber vielleicht noch nie geregnet hatte vorher. Oder er mitten in der Wüste gelebt hat oder was auch immer, wo auch immer diese Kiste gebaut wurde. Normalerweise war wahrscheinlich niemals so eine Riesenflut vorher da. Also hundertprozentig sogar wahrscheinlich nicht. Aber er machte es. Auch wenn alle gesagt haben, was machst du da? Er machte es. Genau wie Henoch. Er machte einfach, was Gott wollte, auch wenn alle um ihn herum gottlos waren bis zum Gehtnichtmehr. Noah hielt an Gott fest. Er vertraute Gott. Und wisst ihr was? Beziehungsweise Gott rettet hier die Menschheit. Eigentlich ist alles zu Ende, aber Gott rettet die Menschheit. Eigentlich haben die Menschen verspielt, aber Gott rettet die Menschheit. Und wisst ihr, durch was er die Menschheit rettet? Manchmal denken wir, durch die Arche. Richtig? Er rettet die Menschheit durch die Arche. Falsch. Jein. Er rettete die Menschheit durch Noah. Er rettete die Menschheit durch einen Menschen und er hieß Noah. Er rettete die Menschheit durch einen gehorsamen Menschen, der bis zu seinem Tod Gott gehorsam war. Bis zu seinem, ich nenne das mal Tod, so ein Riesending zu bauen, danach bist du tot. Wenn du so eine Arche baust, kannst du, Digga, du hast mindestens graue Haare, du hast jeden Tag Muskelkater, du bist am Ende. Das ist schlimmer als ein Haus zu bauen, ganz alleine ein Haus bauen. Mein Dieter schafft das vielleicht, aber eine Arche schaffst du nicht. Klar. Ja, Amen, Amen. Es hat sehr lange gedauert. Gott rettete die Menschheit durch einen Menschen. Und wisst ihr, ich muss so krass an Jesus Christus denken. Wir denken oft so, oder es ist auch ein tolles Bild, dass Jesus Christus unsere Arche ist. Dazu sage ich Amen. Aber wisst ihr, was noch besser passt? Dass Jesus Christus Noah ist. Oder dass Noah wie Jesus Christus ist. Denn Gott rettet auch uns durch einen Menschen, durch Jesus Christus. Noah ist ein Mensch, der vertraut Gott und er tut Gottes Willen. Und dadurch, dass er Gottes Willen tut, dass er diese Arche baut, dass er Gott vertraut, obwohl alle gegen ihn sind, so wie alle gegen Jesus waren, so wie seine eigenen Leute gesagt haben, Jesus, das sei ferne, dass du an dieses Kreuz gehst. So sagten vielleicht auch Noahs Kinder, Noah, warum baust du das? Warum sollen wir unser Leben hineinstecken in diesen Kasten? Und Noah sagte, weil Gott uns retten will. Und er vertraute Gott. Und dadurch wurden wir gerettet, dass dieser Mann Gott gehorchte. Und unser Jesus war genauso. Unser Jesus gehorchte Gott durch das, was Jesus getan hat. Durch Jesus sind wir gerettet. Wir sind ja nicht durchs Kreuz gerettet. Wir beten ja nicht das Kreuz an, oder? Manche Muslime glauben das. Ihr Christen, ihr betet das Kreuz an. Nein, wir beten den Gekreuzigten an. Das ist ein Unterschied. Ich weiß, es ist ein... Der Gekreuzigte hing am Kreuz, ja. Aber es geht um Jesus und nicht das Kreuz. Nicht das Kreuz rettet uns. Unser Herr Jesus rettet uns. Und nicht die Arche hat die Menschheit gerettet, sondern dieser Mann, der die Arche gebaut hat. Durch die Arche hat er die Menschheit... Das war sein Werk. Das war die Methode. Aber der Mann, dem wir unser Leben verdanken, das ist Noah, das ist Jesus Christus. Es ist nicht das Kreuz, es ist Jesus Christus, der ans Kreuz gegangen ist. Und Noah, der sein Kreuz auf sich genommen hat, diese Arche zu bauen, Gott gehorsam zu sein unter lauter Gottlosen, er hat seine Leute damals gerettet. Er hat seine Familie gerettet. Seine Familie war gerettet durch ihn, durch seine Gerechtigkeit, durch seinen Glauben, durch seinen Wandel mit Gott. So sind wir gerettet durch Jesus Christus, der mit Gott gewandelt ist, der Gott geglaubt hat, der ans Kreuz gegangen ist. Interessant, oder? Auch Jesus wurde für gerecht befunden. Auch Jesus fand Gunst in Gottes Augen, lesen wir in den Evangelien. so wie das hier auch über Noah formuliert ist. Und niemand wandelte so mit Gott wie Jesus Christus. Niemand. Er wandelte so mit Gott. Bis zu diesem Kreuz. Und Jesus lädt uns ein, uns von ihm retten zu lassen. Bei ihm Schutz zu finden vor dem Gericht Gottes, das definitiv über diese Erde kommen wird. Das sage ich euch. Jeder, der hier sitzt, soll das wissen. Und ich muss es euch auch sagen, es wird ein Gericht geben. Diese Erde wird nicht mit Wasser, aber mit Feuer getauft werden. Kehrt um. Ich weiß, die meisten von euch sind schon im Schutz von Jesus Christus, aber lasst uns Gott neu danken für diesen Herrn, für diesen Noah, der diese Rettung für uns vollbracht hat. Es war schwer für Noah, das Ding zu bauen, aber für Jesus war es auch schwer, an dieses Kreuz zu gehen. Er hat Blut und Wasser geschwitzt, so wie Noah wahrscheinlich beim Bauen geschwitzt hat. So hat Jesus geschwitzt vor Angst, als er an dieses Kreuz gegangen ist. Aber dadurch hat er uns gerettet. Und lass uns das jetzt einmal echt feiern. Herr, ich danke dir, dass wir einfach in dir gerettet sind, Herr Jesus Christus. Dass du diesen Weg für uns gegangen bist, Herr. Wir sind deine Familie, Herr. Wir sind Sam und Japhet. Oder hieß er Sam? Oder Ham? Herr, wir sind deine Söhne. Wir sind deine Kinder, Herr. Und wir preisen dich so sehr, dass wir durch deine Tat am Kreuz, durch das, was du getan hast, durch dein Gehorsam Gott gegenüber, finden wir Rettung und werden durch dieses Gericht hindurch gerettet werden, Herr. Wir werden nicht im Wasser ertrinken, weil du es vollbracht hast, Herr. Nicht, weil wir so gerecht sind, Herr. Nicht, weil wir fromm und gut sind, Herr. Sondern weil du dieser Noah warst, weil du dieser fromme Gerechte warst. Weil du Wasser geschwitzt hast, Herr, Blut geschwitzt hast im Garten Gethsemane, weil dir die Seite aufgestochen wurde am Kreuz, du wurdest ausgepeitscht, gefoltert. Du hattest so viele Gegner gegen dich, Herr, vielleicht noch mehr als Noah hatte. Und du hast Gott bis zum Ende gehorcht, so wie Noah bis zum Ende gehorcht hat, bis zum Gericht, bis hindurch die Flut hindurch. Und ich preise dich, Herr, wir danken dir für dein Gehorsam, Herr, den wir sehen, Herr, und wir wissen, dass es dich viel gekostet hat und wir preisen dich dafür und wir wollen das jetzt feiern mit dem Abendmahl, Herr, deine Erlösung und deine Rettung, Herr, vor der großen Flut und vor unserer Schuld, Herr. Danke, dass du uns frei machst und frei gemacht hast, Herr. Amen.